Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Brigitte Beetz am Mikrofon herzlich willkommen. Um Meinungsmache wird es heute gehen, sprich um Desinformation und Manipulation im Netz und was man dagegen tut bzw. tun sollte. Und warum gerade der Antisemitismus im Internet einen so großen Resonanzboden findet. Das alles und noch viel mehr in den kommenden 24 Minuten Medias Res. Der Anschlag von Halle in der letzten Woche hat das Problem des Antisemitismus in Deutschland wieder auf die Tagesordnung geholt. Dabei mahnen Beobachter und Betroffene schon seit Jahren, dass der Judenhass in unserer Gesellschaft stetig zunimmt. Das liegt nicht nur, aber auch am Internet. Ingrid Brodnik ist Publizistin und Autorin mehrerer Bücher zur Frage, wie das Netz uns und die Welt, in der wir leben, verändert. Kurz vor dieser Sendung habe ich sie gefragt, woran man den Anstieg des Judenhasses im Netz festmachen kann.
Wir sehen auf zwei Ebenen, dass Antisemitismus sehr stark sichtbar wird online. Erstens auch im Mainstream, also in den klassischen Zeitungskommentarbereichen, bei der Taz, beim Spiegel, auch bei der Welt, also in den großen Medien, da konnte eine Zunahme in den letzten 10 Jahren gemessen werden. Also das ist nicht nur ein Phänomen der Nische. Das zweite Ding ist aber, es gibt wirklich solche kleine Communities, bei denen ein enormes Radikalisierungspotenzial herrscht. Das sind Foren wie zum Beispiel 4chan, wo auch der Täter aus Halle aktiv war. Das heißt, wir sehen, dass gleichzeitig in einzelnen Foren Menschen, die in eine Richtung tendieren, sich gegenseitig anstacheln. Und da ist das Problem, ein Mechanismus, der hier zu schlagen kommt, ist, dass im Netz Antisemiten sehr geschickt vorgehen, dass sie mit Humor oder mit Elementen der Jugendkultur versuchen, wieder niederschwelliger zu sein und junge Männer quasi auf ihre Seite zu bringen.
Können Sie da Beispiele nennen?
Ja, natürlich. Wir sehen ja in Halle, das ist ja jetzt vielfach diskutiert, dass eine Videospielästhetik nachgeahmt worden ist und dass der Täter in seinem kruden Manifest auch solche Achievements gelistet hat, wo er quasi Ziele formuliert hat, ähnlich wie in Videospielen. Es ist, glaube ich, komplett Unsinn zu sagen, die Gamer-Szene ist schuld an solchen Attentaten, weil der allergrößte Teil der Gamer-Szene überhaupt unbedenklich ist. Aber wir sehen, dass Rechtsextreme durchaus versuchen, diese Videospieloptik und auch vielleicht auch manch einen Videospieler anzusprechen. Also wir sehen, dass Rechtsextreme diese Kultur nutzen wollen, um cool zu wirken, um es lustig wirken zu lassen, wenn Menschen getötet werden. Und gleichzeitig muss man davon ausgehen, dass auch ein Teil der Rekrutierung in solchen Bereichen stattfindet. Also dass teilweise Rechtsextremisten dorthin gehen, wo junge Männer sind und ein Teil oder ein winziger kleiner Teil dieser jungen Männer ist dann vielleicht erreichbar für solche Rhetorik. Und das wirklich tragisch ist, in diesen einschlägigen Foren im Netz, die zum Beispiel 4chan, ist dann einerseits Jubel über solche Attentate immer wieder lesbar oder wie jetzt in Halle, dass es eher heißt, der hat nicht genug umgebracht. Also das Tragische ist, da entwickelt sich eine Gegenkultur, wo man als Held gefeiert wird, wenn man Juden umbringt. Und ich glaube, das müssen wir absolut ernst nehmen.
Und diese Gegenkultur hat Wechselwirkungen mit dem sogenannten Mainstream?
Ich würde sagen, der Mainstream ist großteils abgekoppelt, zum Glück. Aber was das Internet leichter gemacht hat, ist, dass sie sehr häufig mit antisemitischen Mustern in Kontakt kommen können. Das heißt, sie müssen nicht in die dunkelsten Orte des Web gehen und dort krasse Rhetorik lesen. In vielen Fällen reicht es, wenn sie einen Artikel über Israel lesen oder einen Artikel über Juden in Deutschland. Und unten werden dann antisemitische Posts erscheinen, die oft auf den ersten Blick harmlos wirken, aber diese klassischen antisemitischen Muster vom Juden, was weiß ich, als Brunnenvergifter Ähnliches bringen. Und das kann so der Einstieg sein. Und wenn Sie sich auch viele Debatten zum Beispiel auf Facebook anschauen, wo eher der Mainstream vorhanden ist, dann liest man oft über die Rothschilds, man liest über George Soros, den Milliardär, der selbst Jude ist. Also wir sehen, dass diese Muster auch in den Mainstream zurückkehren. Und ich würde sagen, dass der Mainstream, da sehen wir die Spitze des Eisbergs. Das ist für uns alle sichtbar, wenn wir genau hinblicken. Und darunter, unter der Oberfläche, gibt es noch ein riesiges Metier, wo diejenigen sich vernetzen, die wirklich Judenhasser sind. Und natürlich spielt das zusammen, weil es leichter ist, tiefer und tiefer in dieses antisemitische Milieu einzudringen.
Sie haben George Soros erwähnt, den Milliardär und Philanthropen. Warum ist der gerade eine Zielscheibe dieses antisemitischen Spottes?
Einerseits muss man sagen, dass Antisemitismus generell oft über Personen gefahren wird, also dass man ein klares Feindbild hat. Bei George Soros dienen eigentlich klassische antisemitische Narrative, nämlich jenes von der jüdischen Weltverschwörung, dass ein Jude insgeheim die Politik leiten würde. Und Sie müssen gar nicht weit ins Internet gehen, es reicht schon bei manchen Diskussionen auf Facebook genau mitzulesen. Da werden Fotos gepostet, die Soros zeigen, wie er angeblich als Marionettenspieler die gesamte Politik leitet. Also es ist dieses klassische Motiv. Und da vermengt sich interessanterweise Antisemitismus und auch Hass auf Muslime, weil Soros wird gleichzeitig angelastet, er hätte irgendwie die Umvolkung Europas vor und würde die ganzen Muslime nach Europa bringen. Das heißt, wir sehen, dass Rechtsextreme es oft schaffen, antisemitische und antimuslimische Narrative miteinander zu verweben. Und ich glaube, vielen Menschen gar nicht bewusst ist, ihnen ist bewusst, dass es da jetzt um gegen Muslime geht, aber ich glaube, es ist manchen gar nicht bewusst, dass es gleichzeitig auch gegen Juden in vielen dieser Sujets geht.
Und das führt auch zu einer großen Form der Desinformation. Wie können wir dagegen eigentlich vorgehen, als Staat beispielsweise?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist, nicht auf jede Nebelgranate einzusteigen. Wir reden sehr oft über Technologie, aber wir reden weniger über die Mechanismen, die dann eine Rolle spielen. Also zum Beispiel, mit welchen Erzählungen diese Akteure dann tiefer und tiefer junge Männer zu sich reinholen, radikalisieren. Das heißt, was wir da bräuchten, wäre ein Verfassungsschutz, der das beobachtet und der womöglich näher dran sein kann. Das Problem ist ja bei Ihnen in Deutschland, dass es in etlichen Bundesländern Forderungen gab nach mehr Personal und die kriegen aber nur einen Teil des gewünschten Personals. Also oft nur einen Bruchteil und von den wenigen Verfassungsschützern sind dann noch weniger für Rechtsextremismus zuständig. Und das Zweite ist, ich glaube, wir müssen alle den Antisemitismus endlich wieder ernst nehmen. Der Intellektuelle Peter Sloterdijk hat erst kürzlich bei einer Veranstaltung angezweifelt, ob es wirklich ein Ansteigen des Antisemitismus in Deutschland gäbe. Das kann man wirklich nur sagen, wenn man diese Debatte nicht verfolgt. Und leider zeigt ein Fall wie Halle, dass wir uns fürchten müssen, selbst wenn nur ein kleiner Teil der Bevölkerung so radikal ist, ist die Möglichkeit, dass Einzelne dann wirklich etwas machen.
Das heißt also, mehr Arbeit für den Verfassungsschutz wäre geboten. Müssten auch die sozialen Medien stärker reguliert werden, Ihrer Meinung nach?
Wir haben eigentlich sehr viel Druck schon gehabt, was den Islamismus im Netz betrifft. Und mein Eindruck ist, der Rechtsterrorismus, der wurde zu lange ausgeblendet. Also ich würde mal argumentieren, versuchen wir den Rechtsterrorismus im Bereich der sozialen Medien ähnlich ernst zu nehmen wie den Islamismus. Das würde, glaube ich, in manchen Fällen schon helfen, dass manch ein Material nicht so extrem sichtbar ist.
Ingrid Brodnik war das, Journalistin und Internet-Expertin aus Österreich. Ein Buch von ihr zum Thema heißt Hass im Netz. Also mehr Maßnahmen in der Abwehr von antisemitischen Umtrieben im Internet sind gefragt, aber auch Maßnahmen zur Abwehr von Desinformationen. Doch wie erfolgreich können die sein? Wie erfolgreich sind sie bisher? Dr. Julian Jausch ist Leiter des Projekts Stärkung digitaler Öffentlichkeit bei der Stiftung Neue Verantwortung und hat heute eine Studie zu eben diesem Thema veröffentlicht. Sie heißt Regulatorische Reaktionen auf Desinformation, wie Deutschland und die EU versuchen, gegen manipulative Meinungsmacher auf digitalen Plattformen vorzugehen. Und dieses Verb versuchen im Untertitel sagt schon, dass das Ganze nicht so richtig klappt.
Ja, bisher noch nicht, was aber auch gar nicht so negativ gemeint sein soll, dass es eben alles gescheitert ist. Im Gegenteil, das Positive ist ja, dass es auf jeden Fall schon Problembewusstsein gibt und dass es die Ansätze gibt, zu versuchen, Desinformation einzudämmen. Aber wir stellen tatsächlich fest, dass es bisher auf jeden Fall noch Schwächen in den Ansätzen gibt, die bisher so den Fokus ausgemacht haben.
Welche Schwächen stellen Sie fest?
Zum einen, dass wir uns bislang sehr stark aus meiner Sicht auf selbstregulatorische Maßnahmen verlassen haben. Ein gutes Beispiel dafür ist der Aktionsplan der EU. Ein Teil dieses Aktionsplans gegen Desinformation ist der sogenannte Verhaltenskodex, in dem sich Plattformen wie zum Beispiel Facebook oder Google, YouTube, Twitter zu freiwilligen Maßnahmen verpflichten, was ja in die richtige Richtung geht. Nur anhand zum Beispiel des Themas politische Online-Werbung sehen wir, dass das nicht ausreicht. Da war es so, dass die Unternehmen sich dazu verpflichtet hatten, für mehr Transparenz zu sorgen, was politische Online-Werbung angeht. die Datenbanken, die dann öffentlich verfügbar waren, vor der Europawahl zum Beispiel 2019 dieses Jahr, die waren aber für Forschende, für Journalistinnen, für Journalisten unbrauchbar, unvollständig. Und die EU konnte wenig dagegen machen, weil dieser Verhaltenskodex eben keine Sanktionsmechanismen vorsah.
Aber ein Versuch, das Netz ein bisschen zu regulieren, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das deutsche, das gilt ja inzwischen durchaus als international vorbildlich. Wie schätzen Sie das ein?
Also auch hier wieder beim NetzDG so ein bisschen Licht und Schatten. Das Gute am NetzDG ist auf jeden Fall, dass da versucht wird oder auch geschafft wird, für mehr Transparenz bei den Unternehmen zu sorgen. Zum Beispiel durch Transparenzberichte, die zum Beispiel Facebook oder YouTube abliefern müssen. Aber hier ist eben ein weiterer Schwachpunkt, und zwar, dass der Fokus sehr stark auf der Entfernung illegaler Inhalte liegt. Das ist ja auch ein weiterer Kern des NetzDG, mit dem versucht wird, über Löschfristen und Löschvorgaben für Unternehmen dafür zu sorgen, dass rechtswidrige Inhalte aus dem Internet verschwinden. Und das hat eben zur Folge, dass die dahinterliegenden Probleme hinter diesen rechtswidrigen Inhalten und auch hinter Desinformation nicht so richtig angegangen werden. Und ganz unabhängig davon zum NetzDG, da geht es ja ganz speziell um strafrechtlich relevante Inhalte, wie zum Beispiel Volksverhetzung, wie zum Beispiel Beleidigung. Bei Desinformation ist die Sache ein bisschen anders gelagert, weil sich das sehr oft in einem Grenzbereich bewegt, wo gar nicht klar ist, ist das jetzt von dem Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt oder ist das schon ein strafrechtlich relevanter Inhalt?
Was würden Sie dann also vorschlagen?
Es gibt auf jeden Fall Vorschläge, und eine interessante Überlegung, die ich da sehe, ist die Idee einer speziellen Aufsicht für soziale Netzwerke, für Suchmaschinen, für Videoportale. Ganz interessant, hier hat die französische Regierung eine Expertengruppe beauftragt, sich mit Facebook zu treffen und mit denen zu überlegen auch, was man gegen Desinformation machen könnte. Und ein Ergebnis war eben eine solche Aufsicht. Auch in Großbritannien wird darüber nachgedacht, auch EU-Ebene. In Deutschland sind die Bundesländer an ähnlichen Aktivitäten dran. Das finde ich eine spannende Richtung, in die da gedacht werden kann.
Aber kann das gehen, eine nationale Aufsicht bei einem internationalen Konzern?
Das ist genau die Frage, die gerade versucht wird zu klären. Und es kommt eben noch hinzu, dass es dann in der EU potenziell 27 oder 28 Behörden gäbe und zum Beispiel auf deutscher Ebene eben noch die Bundesländer dazu. Von daher ist das eine berechtigte Frage, auf die es bisher noch keine Antwort gibt. Die EU versucht aber, einen möglichst einheitlichen Rahmen in diesem Gebiet auch zu schaffen. Und hier ist dann eben die Frage, inwieweit die neue Kommission, die voraussichtlich in den nächsten Wochen ihre Arbeit aufnehmen wird, dort vorankommen kann.
Julian Jausch von der Stiftung Neue Verantwortung. Das Interview mit ihm war aufgezeichnet. Und damit haben wir eine 50-50-Quote an Expertinnen in unserer Sendung erreicht. Mit dem Mann Julian Jausch und der Frau Ingrid Brodnik am Anfang. Der sogenannte Gender Equality Tracker wäre also stolz auf uns, wenn solche Tools denn Gefühle zeigen könnten. Der Tracker zählt, wie häufig Frauen erwähnt werden. Und zwar in den Digitalausgaben der Presse. Und demnach sind dort Frauen, egal ob als Expertinnen, als Autorinnen oder einfach als Menschen, über die berichtet wird, eindeutig unterrepräsentiert. Nur bei der Wirtschaftswoche war das in den letzten 24 Stunden vorbildlich, mit 50,6% Nennungen von Frauen. Zum Vergleich, bei Welt.de waren es nur 25,7%. Warum das so ist und was sich dagegen tun lässt, hat Annika Schneider für uns herauszufinden versucht.
Die Tageszeitung, kurz Taz, landet in den Statistiken des Gender-Trackers regelmäßig auf den Spitzenplätzen. Knapp 40% der erwähnten Personen sind weiblich, weit mehr als in anderen Zeitungen. Das ist kein Zufall. Schon seit 1980 gilt in dem Haus eine Frauenquote von rund 50% für alle Ressorts. Erstritten von den Taz-Gründerinnen, die unter anderem in einer Redaktionskonferenz protestierten, indem sie ihre nackten Brüste zeigten. Auch in den Chefetagen werde die Quote seit einigen Jahren eingehalten, berichtet Katrin Gottschalk, stellvertretende Taz-Chefredakteurin. Trotzdem beobachtet sie, dass Journalistinnen oft weniger schreiben als ihre männlichen Kollegen.
Und dann hat sich unsere Meinungsredaktion, mehrheitlich weiblich übrigens, haben sie sich selbst eine Quote auferlegt, testweise im April, Mai und Juni diesen Jahres. Und haben gesagt, komme was wolle, wir nehmen jetzt nur noch zu 50% Texte von Männern an. Und das hat sehr gut funktioniert. Die Erfahrung ist, dass man bei Frauen vielleicht noch mal ein zweites Mal nachfragen muss, willst du nicht doch den Kommentar schreiben, auch wenn du viel zu tun hast, auch wenn du das Gefühl hast, nicht so tief im Thema drin zu stecken, was ja oft nicht stimmt. Da haben die eine gute Erfahrung gemacht und die ziehen das jetzt weiter durch.
Viele Frauen kennen die Selbstzweifel an der eigenen Expertise, während Männer mit Themenvorschlägen oft selbstbewusst voranpreschen. Die neue Quote gilt nicht nur für die Artikel, die die Redaktion selbst schreibt, sondern auch für Texte von externen Autorinnen und Autoren. Denn gerade bei der Suche nach Experten stecken viele Redaktionen in einem Teufelskreis. Wenn sie Fachleute brauchen, recherchieren sie oft in ihren Adressdatenbanken, in Zeitungsarchiven und sozialen Medien. Dort stehen bislang vor allem Männernamen. Und jeder neue männliche Interviewpartner zementiert diesen Status quo. Andererseits gibt es auch triftige Gründe, warum Frauen in der Zeitung weniger Raum bekommen. Männer bekleiden weiterhin mehr öffentliche Ämter, zum Beispiel in Politik und Wirtschaft. Katrin Gottschalk.
In der tagesaktuellen Presse haben wir natürlich das Problem, dass wenn der US-amerikanische Präsident ein Mann ist und quasi täglich für Schlagzeilen sorgt, dass wir dann nicht sagen können, wir berichten jetzt über seine Frau, weil er ist ja ein Mann, ist uns jetzt nicht so wichtig. Also natürlich unterliegt man da bestimmten Aktualitätsanforderungen und deswegen können wir unsere eigenen Ansprüche auch nicht jeden Tag einhalten.
An welchen Tagen das besser oder schlechter klappt, ist dank des Gender-Trackers nun messbar. Er zählt, wie oft in Texten weibliche und männliche Namen und Pronomen auftauchen. Die Zahlen sind allerdings mit Vorsicht zu genießen. Ob Frauen als Autorin, Expertin oder Kriminalitätsopfer auftauchen, spielt beim Ergebnis keine Rolle. Tabea Jezik findet es trotzdem wichtig, dass es diese Datensätze nun gibt. Sie hat gerade ein Buch zur Vielfalt in den Medien herausgegeben.
Ganz lange herrschte ja ein bisschen die Meinung, wir haben kein Problem, wir holen immer die besten Expertenstimmen und können wir jetzt auch nichts dafür, dass die meisten männlich sind. Also ich glaube, es wurde nicht so richtig als ein Problem gesehen. Wir brauchen diese Datensätze, um das überhaupt mal sichtbar zu machen und auch den Vergleich mit anderen Medienhäusern herzustellen.
Die Journalistin beobachtet in den Redaktionen ein Umdenken, weil gemischte Teams schlicht erfolgreicher seien, auch wirtschaftlich. Denn Frauen bringen oft andere Netzwerke, Themen und Perspektiven mit.
Wenn wir den Anspruch haben, den besten Journalismus zu machen, dann ist es eben nicht nur, Menschen fühlen sich nicht repräsentiert, die werden vielleicht mein Radioprogramm nicht hören oder die Zeitung nicht kaufen, sondern dann ist es eben auch, ich kann was übersehen haben, ich kann eine wichtige Information nicht gegeben haben. Ich säge eigentlich an dem eigenen Ast, auf dem ich sitze. Und es ist kein Problem von irgendwie, wir müssen hier ein Frauenförderungsprogramm auflegen. Also es geht eben nicht um politische Korrektheit, sondern es geht letztlich dann auch um den wirtschaftlichen Erfolg von Medien, die sich neue Einnahmequellen erschließen müssen, nachdem die Werbeeinnahmen eben eher zu den sozialen Plattformen abgewandert sind.
In vielen Redaktionen ist das noch nicht angekommen. Bei einigen deutschen Zeitungen misst der Gender-Tracker in der Berichterstattung regelmäßig Frauenquoten von unter 25%.
Annika Schneider berichtete. Wer soll sich das eigentlich alles anschauen? In den USA rüsten die Videostreaming-Anbieter zum großen Gefecht um die Gunst des Publikums, das längst ein weltweites ist. Dafür sind möglichst exklusive Inhalte von Bedeutung und das nötige Kleingeld, um sie zu produzieren. Markus Schuler mit einem Überblick.
Für das Online-Kaufhaus Amazon ist die Videoplattform Prime Video ein wichtiger Baustein, um neue Kunden zu gewinnen. Amazon-Chef Jeff Bezos sagt, wenn wir einen TV-Preis gewinnen, verkaufen wir auch mehr Schuhe.
From a business point of view for us, we get to monetize that content in a very unusual way, because when we win a Golden Globe, it helps us sell more shoes.
Fast 5 Milliarden Euro gibt Amazon im Jahr für neue Inhalte aus. Das geht aus internen Dokumenten hervor, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegen. Wer Erfolgsserien wie Jack Ryan oder The Man in the High Castle sehen will, der zahlt in den USA $99 oder €69 in Deutschland pro Jahr. Der Clou? Artikel aus dem Online-Shop werden versandkostenfrei geliefert. Auf genau diese Kombination setzt Amazon. Attraktive Serien und Spielfilme sollen den Zuschauer zum Bestellkunden auch für das Online-Kaufhaus machen. Erfolgreiche Serien bei Amazon haben zwischen 10 und 15 Millionen Zuschauer. Insgesamt kommt das Online-Kaufhaus nach eigenen Angaben auf mehr als 100 Millionen Prime-Mitglieder weltweit. Apple TV Plus verfolgt ein ähnliches Geschäftsmodell. Das neue Streaming-Angebot, das am 1. November startet, soll als Kundenbindungsinstrument dienen. Wer ein Apple-Gerät kauft, bekommt ein Jahr lang die Plus-Mitgliedschaft des Videostreaming-Dienstes hinterhergeworfen. Der Konzern aus Cupertino im Silicon Valley geht dabei mit einem Kampfpreis von 5 Euro pro Monat in den Markt. Die Analystin Carolina Milanesi meint,
it's not about me having to choose between.
Als Kunde muss man da nicht lange überlegen. Ich muss mich nicht entscheiden, ob ich jetzt Netflix oder Hulu abonniere oder Disney oder Apple. Die Kosten sind so niedrig, da muss man sich keine großen Gedanken machen. Apple TV Plus hat noch einen großen Nachteil. Es wird nur mit 9 selbstproduzierten Programmen starten. Die Auswahl ist verglichen mit der Konkurrenz also extrem klein. Dafür hat Apple mit seinen Milliarden Kunden weltweit eine bereits bestehende Basis. Analysten sehen das Angebot langfristig als sehr ausbaufähig an. Ein weiterer Neuzugang ist der Unterhaltungskonzern Disney. Er startet 11 Tage nach Apple in den USA mit seiner Plattform Disney Plus. Lange Zeit hat das Unternehmen aus Hollywood vom Spielfeldrand das Geschehen beobachtet. Es hat seine Serien und Spielfilme an Plattformen wie Netflix lizenziert. Damit ist jetzt Schluss. Disney-Chef Bob Iger vor wenigen Wochen bei CNN. Wir müssen relevant bleiben, wir müssen auf den modernen Plattformen sein. Am wichtigsten aus Nutzersicht ist, dass der Nutzer Zugriff auf seine Inhalte hat. Vorteil von Disney: Es sitzt auf einer riesigen Bibliothek von hochklassigen Produktionen, die oft über viele Jahrzehnte zurückreichen. Das Unternehmen wird mit einem Niedrigpreis von knapp 7 Dollar pro Monat in den US-Markt einsteigen. Nach Deutschland soll der Dienst vermutlich erst im nächsten Jahr kommen. Zurück bleibt Netflix. Die vergangenen 5 Jahre war Netflix aus Los Gatos im Silicon Valley der große Star im kommerziellen Streaming-Geschäft. 12 Milliarden Dollar buttert das Unternehmen nach unbestätigten Meldungen jedes Jahr in die Produktion eigener Inhalte. Allein im vergangenen halben Jahr ist der Wert der Netflix-Aktie aber um 30% geschrumpft. Der Grund? Die neue Konkurrenz aus Disney, Apple und anderen. Netflix kommt weltweit auf 152 Millionen zahlende Mitglieder. Zwischen 8 und 16 Euro kostet in Deutschland ein Monatsabo. Damit ist der Dienst mit am teuersten. Von allen Plattformen scheint Netflix die krisenanfälligste zu sein. Denn alle anderen Mitbewerber haben weitere Standbeine am Markt. Netflix nicht.
Thomas Schuler aus dem Silicon Valley. Und damit geben wir ab nach Westfalen.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Dominik Friedrich vom Patriot in Lippstadt. In dieser Herbstferienwoche fehlen uns bisher noch die ganz großen lokalen Aufregerthemen. Deswegen setzen wir sie selber. Umweltbewusstsein ist gut, aktiv etwas tun ist besser. Deshalb zeigen wir gerade in unserer Themenwoche Klimawandeln zusammen mit unseren Kollegen der Mantel-Redaktion, was man so alles selber machen kann. Klären auf, decken auf und geben Tipps und testen auch unseren eigenen ökologischen Fußabdruck. Unsere Volontäre, also unsere Azubis zum Zeitungsredakteur, etwa versuchen gerade in Selbstversuchen herauszufinden, wo bei ihnen mehr Klimaschutz drin ist. In der morgigen Ausgabe verrät unser Volontär Christian Ziemke seine 8 Energiespartipps für die eigenen 4 Wände. Vom Sparduschkopf bis zum Smartphone-gesteuerten Heizkörper.
Und das war Medias Res für heute. Brigitte Beetz verabschiedet sich, nicht ohne auf den Büchermarkt zu verweisen. Hier nach den Nachrichten bei uns im Deutschlandfunk.